Mit was für Gefühlen bist du heute hierher gekommen? Vielleicht hattest du gleich heute früh schon das Halleluja-Gefühl. Jesus ist auferstanden und wir dürfen das heute feiern. Das ist etwas Fantastisches. Aber vielleicht bist du hierher gekommen in der Hoffnung, ein bisschen Halleluja tanken zu können. Vielleicht findet man ein bisschen Motivation, ein bisschen was, was einen anspornen kann, weiterzumachen. Oder vielleicht war bei dir gar nicht erst an Halleluja zu denken. Du bist einfach gekommen. Ich schätze, es wird unter uns ein ziemliches Gemisch geben. Verschiedene Gedanken haben uns hierher begleitet. Verschiedene Einstellungen, verschiedene Hoffnungen. An dem ersten Ostermontag waren es einige Frauen, die zum Grab gegangen sind. Und ich kann es euch versichern, sie haben zu der dritten Gruppe gehört. Bei denen war keine Spur von Halleluja. Da war nichts dergleichen. Aber dann lesen wir, sie wollten zum Grab gehen. Sie wollten Jesus die letzte Ehre erweisen. Sie hatten so viel Hoffnung in ihn gesetzt. Die hatten so viel Freude gehabt, so viel Zuversicht. Endlich passiert etwas in unserer Welt. Endlich geht etwas nach vorne. Und wenige Tage zuvor, alles ausgelöscht. Alle Hoffnung zunichte gemacht. Auf grausame Art und Weise. Nein, bei denen war keine Spur von Halleluja. Aber wir haben den Text eben gehört. Es ist vielleicht sogar eine Gefahr, dass wir diesen Text unser ganzes Leben lang immer wieder gehört haben und denken, ja, den Text kenne ich schon. Aber wir müssen erkennen, was das wirklich bedeutet, was für eine lebensverändernde, weltverändernde Botschaft das ist. Hört wieder die Worte, die die Frauen dann am Grab gehört haben. Der Engel wandte sich an die Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Die sind an einem Grab. Das ist ziemlich normal, dass jemand, der gestorben ist, an einem Grab gesucht wird, ne? Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Ein Erdbeben, ein Blitz, ein Engel. Und schon wieder hat Gott die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Hat alle Erwartungen, die wir je gehabt haben, total umgekehrt. Nun, mir ist es klar. Manche von uns sagen, ja, ich möchte gern ein bisschen von diesem auf den Kopf stellen haben, aber in die andere Richtung bitte, als das, was ich zurzeit erlebe. Meine Welt scheint auch auf den Kopf gestellt zu sein, aber ich würde mir wünschen, er würde es wieder aufrichten. Ich verstehe, dass wir immer wieder dieses Gefühl, dieses Verlangen haben. Aber wir müssen einmal richtig vor Augen führen, was das bedeutet, was hier passiert ist. Ich meine, die Behörden, die haben eine Wache ums Grab gestellt. Jesus hatte gesagt, dass er auferstehen würde. Und sie haben gesagt, wir stellen Wachposten auf, dass seine Jünger ja nicht seinen Leichnam klauen können und sagen, ja, er ist auferstanden. Diese Wachen liegen jetzt gelähmt da. Die Frauen waren machtlos und unsicher. Und jetzt redet der Engel mit ihnen, fürchtet euch nicht. Er lädt sie ein, zu der Quelle der Hoffnung zu kommen. Das Grab ist leer. Das Leben hat über den Tod gesiegt. Nun geht und sagt es allen anderen. Nun ist es nicht etwas eigenartig, dass der Engel sagt, sie sollen sich nicht fürchten? Wobei es doch klar ist, dass sie gerade jetzt eine panische Angst haben werden. Oder siehst du Engel alle Tage? Ich muss zugeben, das gehört nicht zu meiner alltäglichen Erfahrung. Biologen sagen, Angst ist nicht nur eine universelle Emotion, aber auch die erste Emotion, die sich in Menschen und Tieren entwickelt. Gerade diese letzte Woche waren wir mit einer Gruppe in Rumänien gewesen, ist im Gespräch aufgekommen und Andreas Romp, ein Biologe, hat uns auch da erklärt, dass Feindvermeidung zu den, praktisch der erste Urinstinkt ist, was ein Mensch oder auch Tiere haben. Feindvermeidung. Was ist unser größter Feind? Welcher Feind vermeiden wir am allermeisten? Natürlich der Tod. Das, was wir befürchten, was die anderen Feinde uns bringen können. Aber der Feind Nummer eins ist der Tod. Und der größte Feind der Menschheit ist selber besiegt. Die gesamte Schöpfung ist von Angst dominiert. Und diese Frauen sollen sich aber nicht fürchten in diesem Moment? Als wir heute hierher gekommen sind, waren unsere Gedanken vielleicht von Problemen behaftet, die uns Angst machen. Und jetzt kommt die Botschaft: Fürchte dich nicht. Was? Einfach so? Als könnten wir das auf Knopfdruck einfach abschalten? Ich glaube nicht, dass Gott so unrealistisch ist, dass er denkt, dass wir es einfach auf Knopfdruck abschalten können. Er kennt unsere Ängste. Aber es ist gerade deswegen, dass er uns Hoffnung bietet. Seine Hoffnung ist nicht wie eine Kopfschmerztablette. Weil Kopfschmerztablette, alles schön gut, Schmerzen lassen nach, je nach Stärke der Tablette, 6 bis 12 Stunden, dann musst du wieder eins nehmen. Aber seins ist eine Hoffnung, die uns nicht genommen werden kann, wenn wir ihm glauben. Aber da ist gerade, kann man sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt, der Haken an der Geschichte, wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm unseren Glauben schenken. Nun, wieder einmal muss ich hier betonen, Glaube ist nicht einfach ein, ich denke, es könnte sein, sondern Glauben im biblischen Sinn heißt, ich baue darauf, ich vertraue darauf, ich setze alles auf diese Karte. Das ist Glaube. Und ja, es ist mir bewusst, es ist auch Gott bewusst, dass es eine große Herausforderung ist für uns, unser Glauben komplett in ihn zu setzen. Er weiß, dass wir immer wieder damit kämpfen. Aber deswegen hat er uns seinen Sohn gesandt. Und er hat uns gezeigt, Leute, es gibt nichts, was für mich zu groß wäre. Es gibt nichts, was für mich unüberwindbar wäre. Vertraue mir. Und er erweckt seinen Sohn wieder zum neuen Leben, der Erstgeborene von den Toten, der Erste, der den Tod besiegt. Und seine Verheißung ist, jeder einzelne von uns ist eingeladen, im Glauben in diese Verheißung aufgenommen zu werden, dass wir eben auch eines Tages von den Toten auferweckt werden. Oh ja, Menschen in unserer Zeit und eigentlich schon die ganze Zeit seitdem schreien, das geht doch nicht, das gibt's überhaupt nicht. Ein toter Körper kann nicht von den Toten auferstehen. Erklär das Jesus. Erklär das diesen Frauen, die ihn dann gesehen haben. Nicht nur gesehen, sie haben ihn angefasst. Über die nächsten 40 Tage haben viele, viele Menschen, viele hunderte Menschen ihn gesehen. Sie haben mit ihm gegessen. Sie haben mit ihm gesprochen. Nun, wieder. Ich weiß, viele von euch haben diese Argumente schon mal gehört, aber es lohnt sich einfach an diesem Tag, die auch mal wieder anzusprechen. Wenn diese Leute es erfunden hätten, dass Jesus auferstanden ist, wenn sie seinen Leichnam aus dem Grab geklaut hätten, wie in aller Welt willst du erklären, dass sie bereit waren, dafür zu sterben? Wie in aller Welt willst du erklären, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, dass als sie ausgepeitscht wurden, als sie alles Mögliche erlitten haben, ins Gefängnis geworfen, welche unter ihnen getötet wurden, haben sie nicht gesagt, okay, wir lassen das dann. Sondern sie haben es als eine Ehre angesehen. Denken wir an irgendwelches Leid in diesem Sinne? Sie haben es als eine Ehre empfunden, dass sie für würdig empfunden wurden, für den Namen Jesu zu leiden. Leute, es ist wahr. Und wir müssen das auf uns wirken lassen. Wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann muss das eine Auswirkung haben auf unser Leben, auf unser Denken, wie wir an das Leben herangehen. Wir können nicht einfach jeden Tag so leben, als würde nichts zählen. Wir dürfen nicht einfach so leben, als würde alles so weitergehen. Denn Gott hat diesen Riss zwischen Himmel und Erde wieder zusammengebracht und bietet uns ein Leben an, was nicht nur einfach irgendwann im Jenseits anfangen soll, sondern hier und jetzt mit der ewigen Hoffnung, die er uns gibt. Wir dürfen heute nicht einfach irgendein Feiertag feiern. Es ist nicht, yay, wir kriegen 2 zusätzliche Tage frei von der Arbeit, Freitag und Montag, langes Wochenende. Nein, es ist ein Feiertag für das ganze Leben. Es ist ein Feiertag für alle Zeiten. Denn der Fakt ist, der Tod ist besiegt. Wie können wir diese Tatsache hören und nicht verändert werden? Jesus gibt uns Hoffnung und eine Hoffnung, die uns nicht genommen werden kann. Ja, es ist wirklich eigenartig, wie die Auferstehung Jesu zu den bestbezeugten Ereignissen der Antike gehört. Und dennoch schreien Leute immer wieder, das kann nicht sein. Kurz nebenbei, jeder, der mit Computer arbeitet, weiß, dass was nicht sein kann, erst recht passieren wird. Ne? Also die machen immer genau das, was sie nicht machen sollen. Gott kann noch viel, viel mehr als jeder Rechner. Und der macht eben das, was gut ist. Der König lebt. Es ist faszinierend, wie Matthäus uns Jesus immer wieder als König darstellt. Sein Stammbaum wird es extra darauf hingewiesen, dass er vom König David abgestammt ist. Kurze Zeit später, also jetzt von dem Text her, wir bezeichnen sie als die drei Weisen, kommen aus dem Morgenland. Diese Menschen waren eigentlich eher Königswähler, die im persischen Reich tätig waren. Die sind gekommen, um den neugeborenen König der Juden anzubeten. Als Jesus verhaftet wird, setzen die römische Soldaten ihm eine Dornenkrone auf und legen ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Sie wollen ihn verspotten, aber doch erklären sie die Wahrheit, dass er der König ist. Und Matthäus erzählt uns, über sein Kreuz hing das Schild, König der Juden. Er war nicht nur König der Juden, er ist der König des Lebens. Er ist der König über Zeit und Ewigkeit. Und Vers 8 von dem Text heißt es, dass die Frauen voller Furcht weitergegangen sind. Aber dann ist ihnen Jesus entgegengekommen. Wie oft hast du gedacht, oh, wenn Jesus mir nur entgegenkommen würde, wenn ich ihn einmal sehen könnte, wenn ich ihn mal anfassen könnte. Aber denken wir weiter, seien wir ehrlich, jeder Einzelne mit sich selbst. Wie würdest du reagieren? Wie würdest du reagieren, wenn Jesus dir tatsächlich leibhaftig gegenübersteht? Würdest du auf dein Gesicht fallen und ihn anbeten? Würdest du ihm vielleicht Vorwürfe machen? Warum ist das und das passiert? Warum hast du das zugelassen? Würdest du es für nötig empfinden, erst deine Fragen loszuwerden? Na, wie funktioniert das? Wie ist das zu verstehen? Fakt ist, die Frauen haben es genau richtig gemacht, indem sie auf ihr Gesicht vor ihnen niedergefallen sind. Wir reden von dem König der Ewigkeit und es gebührt sich, vor ihm auf das Gesicht zu fallen und ihn anzubeten. Ich bin wirklich überzeugt, dass wir, man sagt landläufig eines Tages, es wird wahrscheinlich da keine Tage mehr geben, aber dass es einen Punkt geben wird, wenn wir die Gelegenheit haben werden, verschiedenste Fragen zu stellen. Noch mehr überzeugt bin ich, dass wenn es zu dieser nicht mehr Zeit kommt, dass die meisten Fragen sich schon aufgelöst haben werden. Aber nirgendwo in der Bibel finden wir auch nur die geringste Andeutung, dass wir die Ewigkeit damit verbringen können, ihn mit Fragen zu löchern. Wir werden ihm aber Lob singen. Wenn du dir die Offenbarung anschaust, immer wieder wird das Lamm angebetet. Immer wieder wird der König gepriesen. Denn er ist es wert. Weißt du, es sagt sehr viel über einen Mensch aus, was wir loben. Und wir wissen, also es ist leicht zu beobachten, als Menschen sind wir am schnellsten dabei, uns selbst zu loben. Naja, manchmal redet man davon, tu deinem Arm nicht weh, indem du dir selber auf die Schulter klopfst. Ne? Wir sind immer wieder sehr schnell dabei, uns selber zu loben, uns selber zu rechtfertigen. Immer wieder geht der Blick auf uns selbst. Das ist menschlich. Hat eine gewisse Normalität. Aber wir müssen erkennen, dass wenn der Blick immer wieder auf uns geht, dass wir aus dem Blick verlieren, was wirklich wichtig ist. Und es bedarf Übung, dass wir es lernen, wirklich auf ihn zu schauen, ihn anzubeten. Und nein, ich werde niemals genug lobende Worte für ihn haben. Ich werde in diesem Leben niemals genug Zeit haben, um ihn genug zu loben. Aber ich will mein Herz nach ihm ausrichten. Ich will ihn einladen, mein Herz immer wieder neu zu orientieren, dass ich das, was wirklich zählt, das, was wirklich hält, nicht aus dem Blick verliere. Die Arbeit, die wir sonst täglich nachgehen, die Dinge, die wir sonst machen, mit unserer Familie, mit Freunden, die sind alle wichtig und gut, aber auch die können und sollen alle auf ihn ausgerichtet werden. Ihn zu loben mit deinem Leben heißt nicht, dass du immer nur ein Lied singst, während du durch die Gegend gehst. Manchmal ist das schön, manchmal ist das eine nette Erfahrung, ein Lied zu singen, während man unterwegs ist oder seine Arbeit macht. Manchmal würden die Leute uns ein bisschen komisch angucken. Es geht nicht darum, dass Lob nur in einem Lied oder mit komisch formulierten Worten ausgedrückt werden kann, sondern indem wir alles, was wir tun, zu seiner Ehre tun. Dass wir unsere Arbeit so gut machen wie nur möglich, nicht nur um die Beförderung zu bekommen, nicht nur um ein besseres Gehalt zu bekommen, sondern dass wir auf ihn, auf unseren Schöpfer reflektieren. Er ist der König des Lebens. Der König lebt. Es ist nicht irgendeine Theorie oder weit entfernte Sache. Er lebt. Und will dich heute begegnen. Ob dir nach Halleluja ist oder nicht. Er kennt deine Situation. Er liebt dich. Und er möchte dich festhalten. Wirst du ihn an dich ranlassen? Im Glauben? Oder wirst du ihn wegschieben? Und sagen, nee, das bringst du erst in Ordnung, bevor wir miteinander reden. Die Soldaten sind in die Stadt gegangen, sind zu den Amtsträgern gegangen und haben erzählt, was passiert ist. Man würde denken, die hätten glauben müssen, weil sie gehört haben, dass Jesus auferstanden ist. Und auch später konnten sie es nicht widerlegen. Im Gegenteil. Es waren so viele Leute, die Jesus gesehen und gesprochen haben, dass sie nicht leugnen konnten, dass da etwas Unglaubliches passiert war. Zeigt uns aber wieder, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Wir können etwas mit Gewissheit wissen und dennoch dem nicht glauben, also nicht vertrauen, nicht darauf setzen. Jesus lädt dich nicht wirklich zum Wissen ein. Ich meine, ja, es gibt viele Dinge, die wir wissen können, aber das ist nicht sein tiefster Anliegen. Er möchte, dass du ihm vertraust dass du ihm glaubst. Die Soldaten wollten es vertuschen. Die Ämter wollten es, die Amtsträger wollten es vertuschen. Wir sollen es nicht vertuschen, wir sollen es glauben. Und so werden wir leben. Jesus hat auch zu den Frauen gesagt, fürchtet euch nicht. Und wir finden auch eine spätere Stelle im Neuen Testament, wo Jesus es auch sagt, in der Offenbarung, wo Johannes Jesus als den herrlichen, auferstandenen Jesus gesehen hat. Und dort heißt es im Kapitel 1, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Glaubst du das? Amen.